Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den ersten Teil des 5. Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 5, erster Teil. Wenn unser Gewissen anders tickt, wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten unter Christen um? An diesem Punkt rücken wir den Fokus vom Einzelnen und seinem individuellen Gewissen auf das Zusammenspiel zwischen den eigenen moralischen Empfindungen und dem Gewissen der anderen. Die Komplexität der Probleme in Bezug auf die Befindlichkeit unseres Gewissens nimmt rasant zu, sobald wir den individuellen Bereich verlassen und uns auf eine bestimmte Gruppe von Individuen konzentrieren. Dementsprechend steigt wiederum auch die Bedeutsamkeit der Thematik für den Einzelnen. Daher ist das vorliegende Kapitel aufgrund seiner inhaltlichen Dichte auch das intensivste dieses Buches. Wegen der hohen praktischen Relevanz ist es umso wichtiger, dass wir uns eingehend mit den Prinzipien befassen, die uns die Bibel für den Umgang mit Christen in die Hand gibt, deren Gewissen anders tickt als das unsrige. Wie sollten wir also Meinungsverschiedenheiten handhaben, die aufgrund unterschiedlicher moralischer Auffassungen aufkommen, speziell innerhalb der Familie und der eigenen Gemeinde? Was sollen wir tun, wenn unser Gewissen uns Dinge gestattet, die ein Bruder oder eine Schwester aufgrund abweichender Überzeugung nie tun würde? Oder umgekehrt, was, wenn uns die innere Freiheit in Bezug auf eine konkrete Sache fehlt, während andere Geschwister diesbezüglich keine Gewissensbisse verspüren? Theologische Triage. Wenn Sie schon einmal die Dienste einer Notfallambulanz in Anspruch nehmen mussten, wissen Sie bereits, was mit Triage gemeint ist. Nehmen wir einmal an, Sie brechen sich an einem Freitagabend ein Bein. Bei Ihrer Ankunft in der Ambulanz müssen Sie feststellen, dass dort schon 20 weitere Patienten sitzen und auf medizinische Hilfe warten. Sie melden sich also an, nehmen Platz und warten. Und warten. Eine halbe Stunde verstreicht, bestimmt kommen Sie bald an die Reihe. Dann öffnet sich plötzlich die Tür. Eine Trage mit einem Verletzten wird herein und an Ihnen vorbei in die Behandlungsräume gebracht, obwohl Sie schon eine Stunde im Wartebereich sitzen. Denn als Opfer eines schweren Verkehrsunfalls wird diese Person sofort medizinisch versorgt. Warum drängelt sie sich vor? Sie waren doch zuerst an der Reihe. Dies ist ein Beispiel medizinischer Triage. Unterschiedliche Krankheiten oder Verletzungen werden nach Dringlichkeit sortiert, um zu entscheiden, in welcher Reihenfolge die Patienten behandelt werden. Triage ist also die Priorisierung nach Dringlichkeit und Schwere. Wir wissen, dass wir manchmal Prioritäten setzen müssen. Manche Dinge müssen dringender erledigt werden als andere und sind deshalb wichtiger. Meine Frau Jenny und ich, Andy, haben 3 kleine Töchter. Da kommt es schon einmal vor, dass alle 3 zur selben Zeit weinen. In solchen Fällen müssen wir ihre Bedürfnisse nach Dringlichkeit priorisieren. Diesen Vorgang könnte man als elterliche Triage bezeichnen. Manchmal müssen wir auch biblische Wahrheiten ins Verhältnis zueinander setzen. Wir wollen es einmal theologische Triage nennen. Es gibt biblische Wahrheiten, die höhere Priorität haben als andere. In 1. Korinther 15, Vers 3 schreibt Paulus: Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Neues Leben Übertragung. Die Formulierung am wichtigsten impliziert bei grundsätzlicher Bedeutsamkeit aller biblischen Aussagen doch eine gewisse prioritätenbedingte Abstufung. Biblische Wahrheiten sind ausnahmslos wichtig, wenn auch nicht gleich wichtig. Manche Lehren oder Prinzipien sind bedeutsamer als andere. Um diese Aussagen einmal auf ein praktikables Level herunterzubrechen, könnte man eine Aufteilung in drei Ebenen theologischer Triage vornehmen. Die erste Ebene betrifft wesentliche und zentrale Aspekte des Christseins. Man kann kein sinnvolles Leben als Christ führen und gleichzeitig diese zentralen Lehrsätze verneinen. Beispiele für diese Wahrheiten sind folgende: Gott ist ein Gott in drei Personen. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Jesus ist stellvertretend für Sünder gestorben. Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Wir werden durch Gnade und allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Jesus Christus wird wiederkommen. Auf der zweiten Ebene ordnen wir nachvollziehbare konfessionelle oder lokale Unterschiede zwischen einzelnen Gruppierungen von Christen ein. Die individuelle Einstellung zu solchen Themen wird unter anderem dadurch bestimmt, zu welcher Gemeinde wir gehören. Beispielsweise geht es um Fragen bezüglich der Taufe, der Gemeindeleitung, der Erwählung oder der Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde und der Familie. Unsere diesbezügliche Meinung hat keinen Einfluss auf unsere Gotteskindschaft. Allerdings kann es erhebliche Schwierigkeiten mit der Einheit in der Gemeinde geben, wenn die Auffassungen der Gemeindeleitung und der Mitglieder hier zu weit auseinanderliegen. Die dritte Ebene betrifft strittige Fragen, Detail- oder Gewissensfragen. Teilweise geht es um die Interpretation einzelner biblischer Aussagen. Wer sind zum Beispiel die Söhne Gottes in 1. Mose 6? Hierzu gibt es mehrere mögliche Auslegungen. Kontroverse Themen der dritten Ebene umfassen auch viele praktische Fragen. Wie sollten es Christen mit dem Sonntag halten? Darf man als Christ sonntags in ein Restaurant gehen? Oder am verkaufsoffenen Sonntag einkaufen? Oder ein Fußballspiel anschauen? Oder selbst an einem Fußballspiel teilnehmen? Oder handwerkliche Tätigkeiten zu Hause ausüben? Oder einer bezahlten Tätigkeit nachgehen? Strittige Fragen sind an sich nicht unwichtig. Doch sollte man sich innerhalb einer Gemeinde die Möglichkeit ungetrübter Gemeinschaft trotz unterschiedlicher Ansichten bewahren. Meinungsverschiedenheiten über Themen der dritten Ebene sollten keinen Anlass für innergemeindliche Uneinigkeit bieten. Ansichten bezüglich kontroverser Fragen der dritten Ebene brennen sich nur allzu leicht in unser Gewissen ein. Und da, wo Menschen in Beziehung zueinander stehen, sei es als leibliche Geschwister, als Kommilitonen, Arbeitskollegen, Nachbarn oder Geschwister in der Gemeinde, wird kontrovers über diese Dinge diskutiert. Den Fall, dass sich zwei begrenzte und gefallene menschliche Wesen in allen Fragen einig sind, wird es nie geben. Noch nicht einmal bei einem glücklich verheirateten, geistlich gesinnten Ehepaar. Wir alle haben unterschiedliche Perspektiven, Hintergründe, Persönlichkeiten, Vorlieben, Gedankengänge und Erkenntnisse bezüglich der göttlichen Wahrheit. Was wird also passieren, wenn sich eine Gruppe Christen zu einer Gemeinde zusammenfindet, egal wie theologisch gegründet und christuszentriert jeder Einzelne auch sein mag? Sie werden in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Meinungen vertreten. Wir tun gut daran, Meinungsverschiedenheiten bezüglich Streitfragen der dritten Ebene zu erwarten. Und wir sollten lernen, richtig damit umzugehen. Christen brauchen solche Unterschiede nicht immer auszumerzen, sondern sie sollten danach streben, Gott zu verherrlichen, indem sie ihre Glaubensgeschwister in ihrer Verschiedenheit lieben. Dabei hilft es uns enorm, wenn wir das Wesen und die Funktionsweise des Gewissens begreifen. Die Urgemeinde und Kontroversen in Gewissensfragen. Genau um diese Frage drehen sich Paulus' Ausführungen in Römer Kapitel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 7. Ungefähr 10% dieses wohl großartigsten Briefes der Weltgeschichte widmet er dem Umgang mit strittigen Gewissensfragen innerhalb der Gemeinde. Wir tun gut daran, diese Kapitel mit der gleichen Intensität zu beherzigen. Der Abschnitt ist nämlich brillant, tiefgehend und offenbart Gottes Weisheit und seinen Einblick in unser menschliches Wesen. Wenn wir diese Prinzipien, die uns dort an die Hand gegeben werden, verstehen und umsetzen, staunen wir am Ende über die Vollkommenheit dieser Anweisungen Gottes. Natürlich stimmen die strittigen Fragen, mit denen sich Paulus seinerzeit auseinandersetzen musste, in den seltensten Fällen mit den kontroversen Themen von heute überein. Gleichwohl können wir Handlungsmaximen daraus ableiten, die sich direkt in unsere Zeit übertragen lassen. Doch bevor wir das zutreffend tun und unserem jeweiligen Kontext gerecht werden können, müssen wir dem Wesen der Meinungsverschiedenheiten auf die Spur kommen, die Paulus in diesem Text anspricht. Ergänzend zu der Situation im Römerbrief wollen wir korrespondierende Textstellen wie beispielsweise 1. Korinther 8 bis 10, Galater 2 und Kolosser 2 in unsere Betrachtung einbeziehen. Die durchschnittliche Gemeinde zu Paulus' Zeiten bestand sowohl aus Juden als auch aus Heidenchristen. Da die Juden aus einer religiösen Kultur stammten, in der man gesteigerten Wert darauf legte, ausschließlich Nahrungsmittel zu verzehren, die nach dem mosaischen Gesetz erlaubt waren, legten sie diese Strenge trotz ihres neuen Glaubens nicht ab. Die meisten Heiden dagegen hatten einen komplett anderen Hintergrund. Die typische Gemeinde bestand also aus zwei Gruppierungen. Die Unterscheidung zwischen den Starken und den Schwachen, die Paulus vornimmt, lässt sich nicht automatisch auf jedes beliebige Streitthema der dritten Ebene übertragen. Jedoch für die meisten der möglichen Kontroversen, einschließlich der Themen aus Römer Kapitel 14. Die in diesem Abschnitt abgedruckten Tabellen beschränken sich ausschließlich auf ein einziges Thema, den Verzehr von Fleisch, Römer Kapitel 14, Vers 2. Doch Uneinigkeit bestand zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen seinerseits ebenso bezüglich des Umgangs mit Feiertagen, Kapitel 14, Vers 5, und des Weingenusses, Kapitel 14, Vers 21, siehe auch Kapitel 14, Vers 17. Die Schwachen im Glauben im Hinblick auf die Fleisch- und Feiertagsfrage waren vermutlich schwerpunktmäßig Judenchristen. Es handelt sich hier um eine der Passagen, bei der Paulus offensichtlich ein konkretes Problem vor Augen hatte. Kapitel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 13. In diesem Abschnitt wird die gegenseitige Intoleranz zweier Gruppen kritisiert. Die Schwachen im Glauben, wahrscheinlich hauptsächlich Judenchristen, und die Starken im Glauben, wahrscheinlich hauptsächlich Heidenchristen. Die ermahnenden Worte gelten den Heidenchristen, die eine arrogante Haltung gegenüber der Minderheit der Judenchristen an den Tag legten. Insofern diente dieser Brief des Paulus unter anderem dem Zweck, diese Kluft innerhalb der Gemeinde in Rom zu schließen. Ducmo schreibt hierzu: Die Schwachen befolgten immer noch die auf der jüdischen Überlieferung basierenden asketischen Vorschriften der Tora. Judenchristen in Rom, die davon überzeugt waren, dass die Tora immer noch als maßgebliche Autorität der Christen galt, behaupteten, dass ein echter Christ sowohl den Verzehr von Götzenopferfleisch und Wein meiden, als auch den Sabbat und die jüdischen Feiertage halten müsse. Nur durch die Befolgung dieser Vorschriften könne man sich auch als Christ kultisch reinhalten und gottgefällig leben. Hätten beide Seiten mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen gut und friedlich miteinander leben können, hätte für Paulus womöglich keine Notwendigkeit bestanden, das 14. Kapitel des Römerbriefes zu schreiben. Doch weil wir Menschen nun einmal so sind, wie wir sind, schossen offensichtlich Vertreter beider Gruppen über das jeweilige Ziel hinaus und wollten ihre Skrupel bzw. ihre innere Freiheit in Form von verbindlichen Regeln für die gesamte Gemeinde verallgemeinern. Das friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Ethnien war Paulus enorm wichtig. Hätte sich nämlich die Gemeinde wegen Streitigkeiten aufgrund ethnischer Unterschiede gespalten, hätte das katastrophale Folgen gehabt. Und da wir wissen, dass Satan immer nach einem Einfallstor sucht, um die Einheit der Christen zu zerstören, können wir davon ausgehen, dass er bereits die Axt an die Wurzel gelegt hatte. Die Saat des Irrglaubens zur Linken und zur Rechten. Allerdings war Uneinigkeit nicht die einzige Gefahr. Immerhin hatte die Saat der kursierenden Irrlehren schon auf beiden Seiten ihre Blüten getrieben. In Korinth waren einige mit einem starken Gewissen ausgestattete Gläubige aus ihrem Überlegenheitsgefühl heraus so weit gegangen, dass sie sich von Ungläubigen ausdrücklich zum Essen von Götzenopferfleisch einladen ließen, das aus den heidnischen Tempeln stammte. Siehe 1. Korinther 8 bis 10. Natürlich war die Versuchung groß, weil solch ein öffentlicher Götzenopferschmaus purer Luxus war und wahrscheinlich den Proteinhaushalt eines ganzen Monats abdeckte. Bestimmt besuchten die Geschwister diese Veranstaltung auch nur des Essens und der Beziehungen wegen und ignorierten die kleine Eröffnungszeremonie, die der heidnische Priester abhielt. Vermutlich gab er einige belanglose Verse zum Besten und legte das Fleisch vor irgendeinem hohlen Götzen nieder. Es waren einfach nur bedeutungslose Worte, nichts weiter. Doch Paulus musste diesen bedenkenlosen Geschwistern in 1. Korinther 10 deutlich machen, dass ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung keinesfalls so bedeutungslos war, wie sie vielleicht dachten. Denn hinter diesen hohlen Götzen waren Dämonen am Werk, die um ihre Gunst buhlten. Allein durch ihre Anwesenheit nahmen diese Christen an einer Feier teil, die Paulus als Gemeinschaft mit den Dämonen bezeichnete. Wir sitzen am Tisch des Herrn und jene am Tisch der Dämonen. 1. Korinther 10, die Verse 19 bis 21. Für solch eine Form übertriebener Selbstsicherheit findet Paulus scharfe Worte in 1. Korinther 10, Vers 12. Wenn wir beobachten, wie die Starken in Korinth in Gesetzlosigkeit abdrifteten, erliegen wir leicht der Versuchung, uns nun auf die sichere Seite und konsequent in den Schutz gesetzlicher Strenge begeben zu wollen. Aber auch die Vertreter der strengen Variante tappten in die Falle des Irrglaubens. In Galatien war man beispielsweise so weit gegangen, dass man denjenigen Geschwistern, die sich nicht an die mosaischen Speise- und Beschneidungsgesetze hielten, ihr Christsein absprach. Siehe Apostelgeschichte 15, Vers 1 sowie Galater, die Kapitel 1 und 2. Die Bibel bezeichnet die Vertreter dieser falschen Lehre zum Beispiel als Verteidiger der Beschneidung in Galater 2, Vers 12. Vertreter dieser Irrlehre ernteten ein hartes Urteil seitens des Apostels Paulus. Er sei verflucht. Galater 1, Vers 9. Die Urgemeinde musste sich also nicht nur mit zwei Extrempositionen in Bezug auf den Verzehr von Fleisch und anderen Streitfragen auseinandersetzen, sondern auch mit zwei möglichen Irrlehren. Keiner dieser vier Standpunkte war ein konstruktiver Beitrag zum innergemeindlichen Frieden und zur gegenseitigen Erbauung. Paulus beobachtete, dass die beiden Parteien immer weiter auseinanderdrifteten. Wie aber konnte er verhindern, dass die Gemeinde infolge dieser Meinungsverschiedenheiten auseinanderbrach? Kraft seines Apostelamtes hätte er diesen Konflikt in der Gemeinde in Rom durch eine pauschale Anordnung wie die folgende ganz leicht auflösen können. Wer ein schwaches Gewissen hat, soll aber jetzt geistlich reif handeln und mit dem Verzehr von Fleisch beginnen. Er soll einfach genießen, was Gott ihm gibt. Natürlich hätte das auch Paulus eigentlicher Auffassung entsprochen, siehe Römer 14, Vers 14. Doch mit solch einer Lösung wäre Paulus einfach über die Gefahr hinweggegangen, dass Einzelne dazu animiert worden wären, wieder ihr eigenes, wenn auch falsch informiertes Gewissen zu handeln und damit zu sündigen. Reife Christen sollten ihren Geschwistern dabei helfen, ihr Gewissen neu zu justieren, statt einen Gesinnungswechsel erzwingen zu wollen. Ebenso hätte Paulus einen entgegengesetzten Befehl aussprechen können: Die Starken im Glauben sollen ihren Fleischverzehr unverzüglich und komplett einstellen, da das Ausleben ihrer Freiheit den Schwachen im Glauben geistliche Probleme bereiten könnte. Die Praxis vieler konservativer Gemeinden entspricht heutzutage genau dieser Marschrichtung. Allerdings spricht sie den Gläubigen ihre prinzipiell bestehende Freiheit ab, Gottes gute Gabe zu genießen, und läuft daher Gefahr, in die Gesetzlichkeit und somit in den Bereich der Ehrlehre abzudriften. Wir lesen in 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5, Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Problematisch wird es dann, wenn wir strenger sind als Gott. Statt die Situation durch ein weiteres Gesetz zu klären, appellierte Paulus vielmehr an die Liebe. Ihm war vor allem die Einheit in der Gemeinde wichtig, und so sollten auch wir es handhaben. Ducmo bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Ein ganz wichtiges Fazit aus Römer 14 benennt Paulus nicht ausdrücklich. Die Schwachen im Glauben müssen an der Veränderung ihrer Sichtweise arbeiten. Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass er ihnen inhaltlich nicht recht gibt, und indem er sie als schwach bezeichnet, impliziert er, dass es einen Entwicklungsspielraum gibt. Doch er befiehlt ihnen nicht, ihre Gesinnung zu ändern. Ebenso wenig kritisiert er sie wegen ihrer geistlichen Unreife oder fordert sie auf, sich der Praxis der Starken anzuschließen. Obwohl genau das unsere erste natürliche Reaktion gegenüber jemandem wäre, der eine andere Meinung vertritt. Wir möchten gerne, dass sich der andere besinnt und einsieht, dass wir Recht haben. Zweifellos war es Paulus erklärtes Ziel, die Bemühungen der Gemeinde zu unterstützen und ihre Mitglieder bezüglich Inhalt und Prinzipien des Evangeliums zu unterweisen. Doch er war auch weise genug zu wissen, dass solcherlei Bemühungen ihre Zeit und ihren Platz haben. Jeder von uns ist in bestimmten Traditionen verhaftet, die man nicht mal so nebenbei ablegen kann. Solange sie dem Inhalt biblischer Prinzipien nicht widersprechen und das Wirken der Gemeinde behindern, sollten wir lernen, mit diesen Unterschiedlichkeiten zu leben. Welchen Weg beschreitet Paulus? Wie bringt er diese beiden Fraktionen zusammen? Seine Lösung lautet Liebe statt Gesetz. Gott möchte, dass wir im Umgang mit kontrovers diskutierten Streitfragen einen dieser drei Standpunkte beziehen. Im Grunde sagt Paulus den Starken im Glauben, du darfst deine innere Freiheit prinzipiell weiter ausüben, denn in der Sache selbst hast du das Wort Gottes auf deiner Seite. Doch bei alledem darfst du nicht verächtlich auf die Strengen herabsehen. Verachte sie nicht, sondern begegne ihnen zuvorkommend und unvoreingenommen und lerne mit ihnen zurechtzukommen und ihre Subkultur zu verstehen. Nimm zunächst immer an, dass sie nicht als neurotische Fundamentalisten gelten wollen, sondern es ihnen vielmehr darum geht, durch ihre strikte Handhabung strittiger Themen Gott zu verherrlichen. Und eine Sache noch, wenn du von deiner Freiheit Gebrauch machst, fordere die Schwachen nicht heraus. Handle nicht demonstrativ. Das entspricht nicht der Bruderliebe, die wir einander erweisen sollen. Und am wichtigsten ist dieses. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester durch das Ausleben deiner Freiheit dazu verleitest, gegen das eigene Gewissen zu sündigen, versündigst du dich dadurch an dieser Person. Im Reich Gottes geht es um weit mehr als um dein Recht, zu essen oder zu trinken. Wie lautet Paulus' Botschaft an die Schwachen? Wenn deine Strenge dir selbst gegenüber dazu führt, dass du über andere urteilst und dadurch Zwietracht in die Gemeinde hineinträgst, versündigst du dich und legst nicht die erforderliche Liebe an den Tag. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude. Römer 14, Vers 17. Und eine Sache noch. Hör auf, anderen die Maßstäbe deines eigenen Gewissens aufzuzwingen und sie für allgemeinverbindlich zu erklären. Dein Gewissen ist für dich zuständig und nicht für die anderen. Begegne denen zuvorkommend und unvoreingenommen, die eine andere Auffassung bezüglich des Umgangs mit Speisen und Feiertagen haben und leben. Lerne von ihnen, bring ihrem robusten Gewissen Wertschätzung entgegen. Du kannst zunächst einmal getrost davon ausgehen, dass sie die Ehre Gottes im Blick haben, während sie ihre Freiheit ausleben. Im Reich Gottes geht es um weit mehr als um deine Skrupel bezüglich Speisen und Feiertagen. In allem ist Christus unser Vorbild. Und Paulus fasst die Botschaft der ersten Hälfte von Römer 15 sowie von 1. Korinther 9 zusammen. Und nebenbei bemerkt auch das aktuelle Kapitel dieses Buches. Unser letztliches Ziel ist nicht nur, die sich frei fühlenden Geschwister nicht zu verurteilen oder die Strengen nicht zu verachten. Unser letztliches Ziel ist vielmehr, dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus ähnlich zu werden, der um der anderen willen auf seine Rechte verzichtet hat. Voller Überzeugung und Freude verzichtete er auf seine unfassbar große Freiheit, die er im Himmel hatte, kam auf die Erde und wurde ein gehorsamer Jude, um sein Volk zu retten. Siehe Römer 15, die Verse 3 bis 9. Obwohl Paulus grundsätzlich die Auffassung teilte, dass der Gläubige alles essen und trinken darf, siehe Römer 14, Vers 14 und Vers 20, ließ ihn die in ihm wohnende Liebe Christi mit Freuden, nicht schweren Herzens, auf all seine prinzipiell vorhandene Freiheit verzichten, wenn dadurch der innergemeindliche Frieden erhalten blieb oder Außenstehende für Christus gewonnen werden konnten. War er unter Juden, so passte er sich freudig den strengeren Gewohnheiten an, wogegen er in Gesellschaft der Griechen freudig von seiner Freiheit Gebrauch machte. Bei Paulus standen nicht seine eigene Freiheit und Bequemlichkeit im Vordergrund. Vielmehr hatten stets die folgenden Fragen Priorität. Erstens, welche Auswirkung hat mein Verhalten in diesem Fall auf andere Gläubige? Zweitens, wie förderlich ist mein Verhalten in Bezug auf die Verbreitung des Evangeliums? Die vordringliche Sorge des Paulus ist nicht die Frage nach richtig oder falsch, sondern einzig und allein die Einheit in der Gemeinde, bemerkt Douglas Moo zutreffend. Mit dieser etwas komplexeren, aber aufschlussreichen Hintergrundinformation im Hinterkopf wollen wir uns nun mit den Anweisungen Gottes beschäftigen, wie wir mit anderen Christen umgehen, die in strittigen Gewissensfragen eine andere Ansicht vertreten. Es steht viel auf dem Spiel, sodass wir die diesbezüglichen Grundsätze umsetzen müssen, wenn uns Einheit und Freude innerhalb unserer Gemeinden am Herzen liegen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil des 5. Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Neselli and Crowley mit dem Titel »Das Gewissen«. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.